Eine neue Folge E-Commerce Unplugged, heute wieder mit Markus und Ralf. Wir hatten Markus ja letztes Mal dabei. Heute zum Thema, wie gehen Agenturen heute mit KI um und passt das so? Hallo zusammen.
Moin, hallo.
Hi Malte.
Hi, ja, wir haben heute als Thema mal wieder was mit KI-Bezug, weil es einfach sehr allumfassend, allumgänglich, überall da ist. Und ich dachte, wir sprechen heute mal so ein bisschen über uns, also speziell uns als Agentur und unseren Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten. Und dazu habe ich eine Sache mitgebracht, und zwar, ich habe mal die Frage oder stelle mir öfter mal die Frage, wie ist das eigentlich, wenn ich heute gefragt werde, kannst du dir mal irgendwas angucken? Und dann denke ich immer häufiger daran, dass es eigentlich nicht so richtig akzeptabel ist, darüber keine Antwort mehr zu haben. Das heißt, wenn mich jetzt jemand zu einem Thema fragt, wo ich keine Ahnung von habe, dann ist so mein erster Gang, ja, dann gucke ich mir erstmal das Ganze an, und anstatt, dass ich jetzt irgendwo bei Google hingehe und mir irgendwelche Sachen raussuche oder zu Wikipedia, erwische ich mich häufiger, dass ich jetzt dann einfach ChatGPT frage. Und das hat mich so ein bisschen zu der Frage gebracht, wie ist denn das jetzt eigentlich in so einer Agentur? Also wir werden ja auch ständig gefragt, aber mein Eindruck ist, dass wir in letzter Zeit, zumindest fällt mir das auf, häufiger zu Themen gefragt werden, die wir schon ganz gut können. Also das habt ihr ja schon mal gemacht. Wie seht ihr das bei uns so und so? Aber immer vor dem Hintergrund, das habt ihr jetzt schon mal gemacht. Und immer dann, wenn es sozusagen außerhalb von der Originalauftrag liegt, dann gehen wir hin und sagen, ja, das müssen wir uns erstmal angucken, und dann transferieren wir viel. Und manchmal ist es auch so, dass wir zu Themen sagen, ja, da haben wir jetzt noch keine Erfahrung, wir trauen uns das aber zu. Und wie ist das jetzt für uns in Zeiten von, ja, ChatGPT, dieser Bereich, dieses, das trauen wir uns noch zu, da würde ich gerne mit euch heute mal so ein bisschen drüber reden, ob wir da gewappnet sind für die Zukunft, beziehungsweise die anstehende Beschleunigung, die mit diesen Tools verbunden sind.
Mhm. Spannender Gedanke. Also das Erste, was mir einfällt, ich komme ja nicht aus der Entwicklerecke, ist, dass dieses, wir müssen uns zu Themen schlau machen, eigentlich generell ein Teil meiner Profession ist. Ne? Also ich mache es jetzt etwas despektierlich, die halbe Stunde Vorsprung vor dem Kunden war immer so ein Thema, was ein Kollege damals von einem großen E-Commerce-System-Anbieter gesagt hat. Wenn wir zum Pitchen waren, hat er gesagt, du musst nur eine halbe Stunde schneller sein als der Kunde, dann reicht das. Das ist natürlich doof, ne, weil es auch so ein impliziert, dass man das nicht genau weiß, sondern so ein bisschen rumhantiert. Aber ich denke, die Herausforderung für eine Agentur, das, was der Kunde als Frage hat, zu verstehen und besser zu verstehen als der Kunde vielleicht selber oder ihm dabei zu helfen, das besser zu verstehen, würde ich sagen, ist Teil unserer Profession. Und die Frage wäre, ob wir mit den Tools, die heute zur Verfügung stehen, da entweder eine Änderung haben, also im Sinne von, man braucht uns nicht mehr, bin ich mir nicht sicher, oder ob man sagt, wir können das, was wir anbieten, mindestens mal deutlich schneller und vielleicht tiefgehender, also in der Tiefe und in der Breite besser. Das wäre so die beiden Fragestellungen, die ich damit verbinden würde. Markus, was sagt der Entwickler zu dem Thema? Also ich meine, du musstest ja das richtig lernen, was du so als Beruf ausgeübt hast. Ich musste ja bloß was lesen.
Das stimmt, aber zum Lernen gehört auch oft Lesen dazu. Also die Frage, wie gehe ich mit neuen Dingen um? Erstmal kommen die Kunden ja mit einem gewissen Spektrum auf uns zu, ne? Also uns wird ja jetzt keiner fragen, ob wir ein Embedded System programmieren, wo es um Geschwindigkeit oder sonst irgendwas geht oder Automobilbranche, ne? Das ist nicht unser Themenspektrum. Das heißt, in der Regel würden Leute auf uns zukommen mit einem Case im E-Commerce, ne? Das kann Mobile sein, das kann App sein und dergleichen, ne? Und die Frage ist ja dann, trauen wir uns das zu oder können wir das? Und ich würde immer sagen, man kann bestimmt alles lernen, ne? Man hat einen gewissen Komfortbereich, aber Sachen entwickeln sich weiter. Das war auch vorher schon so. Also Programmiersprache entwickelt sich weiter, Plattformen entwickeln sich weiter. Und insofern würde ich da sagen, man muss da, glaube ich, mental offen sein. Und wenn jetzt einer auf uns zukommen würde und sagen, wir hätten gern eine App mit KI gebaut, würde ich erstmal sagen, schauen wir uns an. Und da sehe ich jetzt erstmal kein Hindernis rein, ne?
Ja, für mich ist es so, dieses Dazulernen und Sachen sich angucken, das ist natürlich Teil unserer Arbeit. Aber wie ist denn der Unterschied zwischen heute und von vor 10 Jahren? Also mein Eindruck ist so, wir haben eine enorme Beschleunigung gehabt, wenn man jetzt die Arbeit von vor 10 Jahren sich anguckt und die Arbeit von heute. Ich weiß noch so, als ich angefangen habe, 2010, da war das so, das war super, das Wissen war bei den Leuten, die haben einem das erzählt und man hat super viel gelernt. Was man im Studium dazu hatte, das war hilfreich, aber auch nicht wirklich hilfreich. Und dann fing dieses Lernen an, du guckst dir Kurse an, du liest Bücher, was du eben gesagt hast. Was jetzt aber damit verbunden war, ist immer ein enormer Aufwand gewesen. Das heißt, du musst dir wirklich viele, viele Informationen reinziehen und auch Sachen ausprobieren und dann findest du keine Antwort, dann gehst du in irgendwelche Internetforen. Wenn du Glück hast, hattest du damals auch nicht Stack Overflow, zumindest fing das da erst an, und hattest noch nicht so einen reichen Schatz an Lösungen für dein Problem. Meistens waren sie aus der Literatur. Und wo ich mich noch ganz gut dran erinnern kann, ist, dass immer mehr, ich glaube, Stanford war eine der ersten Universitäten, die, ich glaube, 2006 oder so Podcasts veröffentlicht haben zu ihren Computer Science Kursen. Also einfach ins Netz gestellt haben. Also es war im vollen Gange, dass sich Leute das Wissen, und zwar auch wirklich gutes Wissen von reputablen Quellen, reingezogen haben und im Selbststudium quasi beigebracht haben. Das heißt, du hattest so ein Pairing von guten Angeboten, aber immer noch klassischen Lernprodukten. Und wenn ich das mit heute und kombiniert natürlich mit den klassischen Sachen wie Bücher und Teams und Kollegen und so weiter. Wenn ich das mit heute vergleiche, ist es so, wenn ich jetzt eine Datenanalyse machen will und ich habe vorher noch nie irgendwie was mit, weiß nicht, tabellarischen Daten oder sowas gemacht, und dann reicht es, wenn ich, weil auch dort die Stärke von ChatGPT zum Beispiel ist, reicht es Leuten, das Tool an die Hand zu geben, und man kriegt das sehr gut hin, zumindest die ersten paar Schritte. Und das finde ich halt extrem, ne? Diese krasse Beschleunigung, das sind Leute, die vorher das nicht mal angefasst hätten, weil es einfach zu groß ist, dieser Berg. Und das empfinde ich schon als wirklich eine konkrete x-fache Beschleunigung der Arbeit, wahrscheinlich sogar unendlich, weil diese Personen diese Arbeit sonst vorher gar nicht gemacht hätten.
Also das würde ich teilen, Malte, das würde ich teilen. Die Frage, ob sich sozusagen Erfahrung von Personen löst, ne? Also vieles von dem, was wir können, und auch das Zutrauen, dass wir etwas können werden, was wir noch nicht können. Das ergibt uns der Kunde ja, weil wir etwas schon mal gemacht haben. Also sozusagen die persönliche Biografie, Seniorität als zentrale Quelle für Kompetenz oder als Ausdruck von Kompetenz oder nee, als Chiffre für Kompetenz. Also wenn jemand schon lange in dem Geschäft ist, dann ist er schon, dann kann er das schon.
Oder? Als Beweis einfach, ne?
Das ist der Beweis. Das hat sich heute geändert. Also ein Indiz würde ich zum Beispiel sagen, früher hast du immer so deine persönlichen Expertennetzwerke gehabt. Da wusstest du, ich rede mit dem, wenn ich zu dem Thema was wissen will. Ich rede mit der, wenn ich zu jedem Thema was wissen will. Und dann hast du dir das zusammengestellt. Wir sind ja nicht als Einzelkämpfer unterwegs, sondern zum Beispiel in Teams. Ne? Also das ging ja bis ins Staffing der Teams, dass man gesagt hat, Kompetenzen, Erfahrung zieht man zusammen. Heute gibt es mindestens eine zusätzliche Quelle. Die ist auf jeden Fall mal besser verfügbar. Ne? Also das ist sowas wie extrem verdichtete und auch zugängliche und auch natursprachlich abfragbare Informationen, zum Beispiel via ChatGPT. Also das Suchen nach Zitaten ist heute eine Kleinigkeit. Ich lasse mal die Halluzinationen weg, aber in dem Bereich wird man keine haben. Also ich gebe dir recht, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mal eine Randbedingung, dass diese Verfügbarkeit von Informationen und damit sozusagen die, ich weiß nicht, ob Simulation oder Generierung von Erfahrungen zweiter Hand, dass die schnell möglich ist. Also du kriegst zum Beispiel diese Praxisbeispiele, die Best Practices kriegst du sehr viel schneller zur Hand als früher, und du kriegst sie auch ein Stück systematisiert und auf deinen Verwendungszusammenhang zugespitzt. Und jetzt komme ich mal als jemand, der zum Beispiel in den Pitches ja öfter mit dabei war oder eben den Anschlussauftrag dann versucht hat festzumachen, dass, wenn du das nicht machst, machen das mindestens die drei anderen Agenturen, die mit dir im Pitch sind. Also ich würde deine These sogar noch ein Stück weit verschärfen wollen. Vielleicht ist das ja auch sowieso dein Punkt gleich, aber als Agentur, als Team kann ich mir gar nicht mehr erlauben zu sagen, ich kann zu einem Thema nichts mehr sagen. Und wenn ich nichts dazu sagen kann, dann muss ich das mindestens mal gut begründen. Weil sonst bin ich jenseits vom Vertriebsgeklingel nicht derjenige, nicht diejenigen, die als Team für den Kunden da interessant sind. Und Punkt, ich muss das richtig schnell machen. Also sowas wie, jetzt lass uns mal 3 Monate lernen, dann haben wir alle miteinander das Problem besser verstanden. No way, aus meiner Sicht jedenfalls. Und das liegt nicht nur daran, dass unsere Probleme inzwischen schon standardisiert sind.
Ja, wir haben ja auch über Beschleunigung schon oft geredet und es ist immer noch ein bisschen abstrakt, weil man kann sie nicht so total gut festmachen an einzelnen Aufgaben, finde ich, ne? Also nur in den seltensten Fällen heißt es sowas wie, ja, ich kann jetzt das zum Beispiel Podcast-Editing enorm verschlanken, indem ich mir die Schnittmarken durch ein Tool wie Auphonic oder sowas generieren lasse. Ja, habe ich schon gemerkt, eigentlich Gegenteil ist der Fall. Die Schnittmarken explodieren und statt vorher die Störgeräusche rauszuschneiden, ich finde vielleicht per Hand 20, habe ich plötzlich 200 Stück in so einer Stunde drin. Und das erschwert mir die Arbeit tatsächlich dann doch eher. Genau, das heißt, diese Beschleunigung, ob sie konkret ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht kommen wir mal zum nächsten Thema, dem Rückblick so ein bisschen. Also wir gucken ja immer relativ weit nach vorne und ich mag das ja auch, nach vorne zu gucken. Für heute ist es vielleicht interessant, einmal zurückzugucken. Wenn man sich jetzt diese aktuellen Entwicklungen angeht, hatten wir uns ja schon mehrfach mal die Frage gestellt, was verändert denn das jetzt eigentlich wirklich konkret? Ne? Und wenn man jetzt die letzten 10, 15 Jahre sich anguckt, dann gibt's schon auch so ein paar Änderungen, die viel verändert haben. Und da sind zum Beispiel so Dinge drin wie das ganze Thema der Agilität. Ne? Agilität hat ja super viel verändert im Umgehen mit Problemen, mit Kunden und hat, würde ich sagen, unterm Strich dazu geführt, dass man einen viel direkteren Zugang zum Kunden und zum Kundenproblem bekommt. Und dieser kürzere Weg führt natürlich zu besseren Produkten, weil die Dinge, die dann ja gemacht werden, eher die Sachen sind, die auch gewünscht sind und die auch einen Mehrwert bringen. Na, das heißt, man hat versucht, diesen ganzen Mist, den man nicht braucht, wegzustreichen. Und die damit verbundene Fokussierung hat unterm Strich, glaube ich, eher was gebracht, was auch im Produktivitätsfaktor, weiß ich nicht, 2, 3, 4 oder sowas zu suchen ist, gegenüber vorher. Und deswegen hat sich das durchgesetzt, ne? Also kundenzentriertes Arbeiten, das ist so ein Thema bei der Agilität, finde ich. Habe ich was wiedergefunden, was ich heute auch sehe, was diese Sprachmodelle angeht?
Ja, also ich glaube, Beschleunigung schon mal im Sinne von Output. Also Agilität ist ja ein breites Thema, ein weites Feld. Aber ich glaube, man kann mindestens mal sagen, dass auf jeden Fall die Menge dessen, was innerhalb einer Zeiteinheit an zum Beispiel Software-Inkrementen rausgekommen ist und damit verprobbar war, die hat zugenommen. Und das ist in diesem Sinne eine Produktivität. Ob das in jedem Fall auch eine höhere Outcome-Orientierung hat, weiß ich nicht. Ich glaube, in der Praxis ist es so gewesen. Und wenn auch nur, indem man die Fehler schneller gemacht hat oder die falschen Lösungen schneller gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall mehr von einer Sache, mehr von Lösungen in kürzerer Zeit. Das würde ich schon auf jeden Fall so mittragen.
Ja, und dazu kommen ja natürlich auch noch technologische Veränderungen, ne? Also ich weiß nicht, wie das für dich war, Markus, zum Beispiel, aber für mich immer noch präsent sind so Dinge, die vor 10, 12 Jahren angefangen haben, wo wir zum ersten Mal Plattformen gesehen haben, die in der Cloud Anwendungen hostbar gemacht haben, ne? Also klar, da gab es schon die großen Cloud-Anbieter, aber die waren gerade mal 2, 3 Jahre im Markt und hatten noch sehr rudimentäre Angebote, aber es gab auch so Schnellboote wie Heroku, da haben wir ja schon mal drüber drüber geredet, wo man super schnell eine Anwendung in der Cloud deployen konnte und das war live, ne? Und heute sehen wir so Sachen wie Vercel und auf der Edge irgendwelche Applikationen zu hosten, also global verteilt, unglaublich performant und total verteilt, ne? Das heißt so Cloud Computing, damit verbunden, so Containerisierung als Voraussetzung und auch diese ganze DevOps-Kultur, die haben doch zumindest in meinem Eindruck dafür gesorgt, dass ich eine unglaubliche Beschleunigung bei der Auslieferhäufigkeit bekommen habe. Und das unterstützt dann eben diese Praktik, dass ich auch mit den Kunden, ne, aus dem agilen Umfeld in einen viel häufigeren Austausch gehen kann und viel direkter mit ihnen interagieren kann. Wie war das denn für dich zum Beispiel?
Agilität, ne? Also die habe ich ja quasi erst bei Neuland kennengelernt, also ungefähr vor 10 Jahren. Was hieß das damals für mich? Erstmal lernen, dass man kurze Iterationen hat, ne? Das ist wahrscheinlich das, was ihr als Beschleunigung bezeichnet, ne? Ich glaube, dieses userzentrierte Arbeiten war vorher auch der Fall. Man hat bloß einfach viel länger gebraucht, um gewisse Teilfragmente auszuliefern, wenn es überhaupt Teilfragmente gab, ne? Diese ganzen Sachen, warum wir oder ich als Programmierer in den letzten 10 Jahren schneller geworden ist ja ein Sammelsurium von Dingen. Ne? Du hast jetzt Beispiele schon genannt, ne? Cloud Computing, DevOps und so weiter. Ne? Das heißt, dass nicht nur die Agilität macht Software schneller, sondern die Tools drumherum. Ne? Ich kann ein agiles Team haben, aber trotzdem, wenn ich meine Deployment-Pipeline händisch lostriggern muss, und ich kenne das, ich habe tatsächlich in meiner ersten Zeit noch Deployments auf einem USB-Stick gepackt, habe den dann physisch in die Hand genommen und bin dann ganz schnell zum Serverraum gerannt und habe den da eingesteckt. Also ich komme aus einer anderen Zeit vielleicht.
Aber du bist, ne, doch gar nicht 72.
Ich gehe jetzt hart auf die 40 zu, aber ich habe tatsächlich nicht studiert, insofern, ich habe eine Ausbildung gemacht und bin deswegen auch länger schon im Alltag als vielleicht die Studierten hier. Und genau, aber ich glaube, es ist ein Mix aus Dingen, die dich schneller machen. Ne? Zum einen ist es deine Erfahrung, das haben wir vorhin schon gehabt, es ist die Agilität, es ist das Umfeld, was dich schneller macht, Plattform und dergleichen, aber es ist ein Mix aus allem, ne? Ich kann jetzt, und das Heroku-Beispiel bringe ich mal gerne, das gab es auch schon vor 7, 8 Jahren, glaube ich, da kann ich kann quasi jetzt gleich eine Hallo-Welt-Anwendung bauen, die deployen und auf der ganzen Welt verfügbar machen in 3 Minuten. Ne? Das ist immens. Also hätte mir das einer vor 10 Jahren erzählt, als ich mit dem USB-Stick rumgelaufen bin, und gesagt, du bist doch verrückt. Das ist alles möglich, aber weil es verschiedene Evolutionen gab, ne? Und zum Beispiel Cloud Computing, DevOps, Container ist ein Riesending, ne? Container haben quasi Software vereinheitlicht. Das ist so, kann man sich vorstellen, wie eine, wobei ist ein schlechtes Beispiel. CDs kennt ja wahrscheinlich auch die wenigsten nur noch, aber ich habe ein Einheitsformat und das ändert schon viel, ne? Ist ja tatsächlich auch im Handel so. Die Containerschiffe, dieses Format des Containers hat ja auch viel geändert, ne? Aber alle diese Dinge machen dich am Ende schneller. Sie führen aber auch zu enormer Komplexität, ne? Also früher Software raufkopiert, USB-Stick rüber, fertig, ne? Einfach, das kriegt auch ein Praktikantin. Wenn ich mir jetzt aber unsere Software-Strukturen angucke bei großen Kunden, die sind so komplex, da müssen sich Leute Wochen oder Monate einarbeiten, um das zu verstehen. Und oft hast du dedizierte Teams, die unterstützen bei dem Verständnis von solchen Plattformen. Ne? Also alles, jeder Vorteil hat auch einen Nachteil. Ne? Ich bin schneller, aber die Komplexität steigt. Und massiv, ne? Also ich finde es selber auch schon extrem, wenn ich mir angucke, wie viele Frameworks, wie viele Tools, wie viele Pipelines, wie viele Skripte ich kennen muss und Programmiersprachen kennen muss. Es reicht ja nicht, nur eine zu bauen, ne? Aber um den besten Case für den Kunden zu haben, muss ich viele Sachen kennen. Jetzt kurz zu KI. Wo ist da KI für mich? KI ist eigentlich die nächste Stufe. Sie macht mich in vielen Bereichen schneller, ne? Ich muss nicht mehr recherchieren, was sind denn die besten Linter-Einstellungen, was sind denn so HTTP-Standardmethoden. Das sagt mir ChatGPT erstmal selber schnell, ne? Es hilft mir aber auch ganz stark zu iterieren über Kundenideen, also Produktideen und dergleichen, ne? Und der große Unterschied für mich, und das ist so ein bisschen der Gamechanger, glaube ich, für mich, ich bin ja nicht nur im Code-Umfeld mit KI am werkeln, ne? KI ist quasi omnipräsent. Also es hilft mir bei Word, es hilft mir bei Suche, es hilft mir bei allem, was ich tue. Und nicht nur bei der Development-Arbeit. Ne? Also ihr habt auch schon Beispiele gemacht, wenn es nur Development-Arbeit wäre, wie GitHub Copilot, dann wärt ihr beiden ja wahrscheinlich raus, dann wird es euch nicht helfen. Aber KI ist quasi, sitzt neben mir und hilft mir. Ne? Und das ist für mich der große Unterschied, der diese Geschwindigkeit auch reinbringt, dass sie einfach für jeden verfügbar ist und ja jedem helfen kann. Ne? Das war jetzt ein langer Monolog. Ich hoffe, es hat ein bisschen auf deine Frage geantwortet, Malte.
Ja, es macht total Sinn. Was ich eben mir noch notiert habe, ist, du hast das eigentlich ganz gut gesagt, ne? Es gibt eigentlich zwei Typen von Anwendungen. Das eine ist diese Anwendung, die dich unterstützt, also wirklich als ein querschnittliches Tool, was du benutzen kannst in jedem Teil deiner Arbeit. Ne? Das ist für mich so eine Supporting-Funktion. Also das ist dieses Agentige, ne? Was wir gerne sehen. Ne? Mein Chatbot, der jetzt plötzlich smart geworden ist, ne? Und da drin sind natürlich versteckt auch Beschleunigungen drin. Ich habe diese Iteration, ne, die du auch gesagt hast. In diesem Support liegt dieser Ping-Pong, den ich vorher mit irgendwelchen Leuten oder mit irgendwelchen Quellen suchen musste, den kann ich ultra beschleunigen. Das heißt, diese Supporting-Funktion kann wirklich viel bringen in den existierenden Sachen. Und das Zweite, was wir vielleicht jetzt auch nochmal ansprechen, ist, sind die echten Use Cases. Und da wird es, finde ich, dann plötzlich schwierig, ne? Also da müssen wir plötzlich verlassen die Ebene von, ja, da gibt's ja ein Sprachmodell und das kann ja so viel. Eigentlich wissen wir, das ist ein dummer Textprädiktor, der hat aber irgendwie dann doch ganz viel Wissen drin und irgendwie, ja, so, aber irgendwie so richtig erzählen, außer dass man sagt, ja, ich kann das so 10-20%, mache ich meine Arbeit damit besser, können wir damit relativ wenig, ne? Also sprich, wir haben wenig smarte Agenten bei uns aktuell im Einsatz. Ich würde sagen, vielleicht sogar keinen, also ich habe zumindest keinen, der mir ständig unter die Arme greift bei meiner Arbeit. Ich habe das schon ein bisschen probiert, aber bisher ist das noch auf der Ebene des generellen Modells. Und wenn wir jetzt den Bogen mal spannen zu den echten Use Cases, dann finde ich es ganz gut, dass wir vielleicht nochmal drüber reden, was wir letztes Jahr beim Fachtag hatten. Nämlich einen Vortrag von dem Sascha von Bonprix, der uns vorgestellt hat, wie sie bei sich im Unternehmen KI einsetzen. Und da sind dann die wirklich echten Use Cases versteckt. Und ups, plötzlich sieht man, das ist ja gar nicht letztes Jahr passiert, ne? Oder vorletztes Jahr, sondern das ist bei denen seit 2016 im Gange. Und das finde ich halt spannend, ne? Wenn wir sagen, wir reden über KI im Unternehmen und wie sind wir da eigentlich aufgestellt als Agentur, dann reden wir immer über zwei Sachen, ne? Wie sind wir einmal aufgestellt bei diesen Supporting-Funktionen und wie sind wir dabei aufgestellt, Antworten für unsere Kunden zu finden?
Da würde ich gern sogar noch einen Schritt nicht für Dauer, aber eben einmal kurz weiter zurückgehen, weil wir haben ja Datenschätze im E-Commerce, hieß mal einer unserer Fachtagsmottos. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann es war, aber es ist schon länger her. Da hat Klaas Bollhöfer berichtet damals von Beautiful Data, glaube ich, hieß die Firma, die er damals hatte. Und da waren auch schon ganz viele von diesen echten Use Cases drin. Und da gab es ein Thema, was gerade Klick gemacht hat, als du drüber gesprochen hast, im Sinne von echter Use Case versus Support. Und zwar ging es darum, dass die frische Theke bei einem großen Supermarkt unter dem Aspekt der Lebensmittelabfallvermeidung oder Lebensmittelverschwendung durch Nachfrageanalysierer optimiert werden sollte. Also in Tüte formuliert und einfach, wie viel Bananen brauche ich heute? Weil wenn die braune Punkte kriegen, kann ich sie nicht mehr verkaufen, dann werde ich sie wegschmeißen. Und da gab es dann ein Supportsystem für den Filialleiter oder die Filialleiterin. Die durften das dann machen oder Bereichsleiter, keine Ahnung, wer das da jetzt bei XY auch macht. Und das Supportsystem hat dann vorgeschlagen, kauf mal oder bestell mal 27 Kisten Bananen. Und dann hat der Marktleiter gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich mal so oder eben nicht. Das Ergebnis war, dass die Lebensmittelverschwendung nicht signifikant abgenommen hat, weil es einen Button gab in diesem Tool, manuell überregeln. Also menschliches Erfahrungswissen sollte das machen. Das ist, glaube ich, inzwischen mindestens 10 Jahre her, würde ich fast sagen. Und als sie diesen Button rausgenommen haben, als es nicht mehr überregelt war, ist die Lebensmittelverschwendung oder die Lebensmittelabfälle im Bereich der frische Theke signifikant nach unten gegangen. Und jetzt ist das natürlich, jetzt brauchen wir ein bisschen Transfer, ne, weil da kann man immer sagen, ja, das ist ja klar, das sind ja alles ziemlich einfache Modelle und hin und her. Aber von der Botschaft her würde ich sagen, dass es immer mehr Fälle gibt, in denen diese sagen, der Algorithmus ist besser als das menschliche Erfahrungswissen, vielleicht allgemein besser, im Durchschnitt besser, keine Ahnung, wird man sich angucken müssen, wo das mehr wird. Sukzessive, Stück für Stück, Use Case für Use Case. Du hast vorhin von Containern geredet, Markus. Ein Schiff stored die Container, aber auf einem Schiff wird heute niemand sich hinstellen, wird früher wie früher ein Lademeister sagen, das packe ich nach oben, weil das kommt als erstes weg. Sondern da gibt es Algorithmen, die sagen, hau rauf, ich weiß, wo es steht, ich hol's nachher wieder runter. Und die optimieren das so, dass die Ladevorgänge halt so sind, dass ein Schiff heute nicht mehr 7 Tage lädt und entlädt, sondern innerhalb von 24 Stunden. Das teuerste am Container nach Hamburg ist die Revierfahrt. Also von die Elbe einmal rauf und einmal wieder runter. Das sind echte Use Cases. Und diese echten Use Cases, glaube ich, wird es auch in unserem Gewerbe geben. War ja die Frage so, und wahrscheinlich wird man irgendwann die Frage stellen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Weil wenn so ein Use Case durch sowas abgedeckt wird, dann setzt sich das cum grano salis, also ne, so mehr oder weniger schnell auch durch. Deswegen echter Use Case würde ich teilen, gibt es schon lange, gibt es mehr, und mir scheint, dass da auch ein irgendwas rumpelt gerade, weißt du? Also so ein bisschen wie so eine Magmablase, wo man irgendwie denkt, oh, jetzt passiert aber was, jetzt als Agentur passiert was.
Ja, aber ist das wirklich so? Also weil wenn es rumpelt, dann rumpelt es schon ziemlich lange. Weil diese ganzen KI, also ich wirklich unter dem Deckmantel KI Use Cases. Mhm. Ne, aus meiner Sicht rumpelt da eigentlich eher nur was irgendwo in irgendeiner Management-Etage. Und ansonsten an echten Sachen passiert da was, dann läuft das, würde ich sagen, auf dem Level wie Bonprix. Ich würde vielleicht gerne gleich mal ein paar Beispiele zu nennen, was die gemacht haben. Und dieses andere Rumpeln, dieses, oh, da ist ja in der Zukunft, da passiert ganz viel, das ist noch nicht konkret. Also, wenn wir mal bei Bonprix bleiben, dann haben wir in den 7 Jahren, ich mache jetzt mal eine Auswahl aus den Sachen, die er da gezeigt hat, dynamische Attribution. Ja, 2016. Okay, gut. Fraud Detection, 3 Jahre später. Braucht man ja auch, ne? Macht man entweder selber, kauft man sich ein. Recommendations. Marketing, Mix, Modeling, PIM-Automatisierung. Und dann, jetzt vor 1-2 Jahren, ging es los mit Demand-Forecasting, Outfit-Generierung, Produktübersetzung und zuletzt hatten sie Empfehlungen für Größen. So, das heißt, wir sehen klassische E-Commerce-Modelle, Attributionsmodelle, Recommendation Engines und so weiter. Da würde man ja jetzt nicht sagen, so, boah, also 2018, da haben alle gejubelt, wenn sie gehört haben, oh, wir machen die nächste Reco-Engine, sondern ja, da macht man halt die nächste Reco-Engine. Deswegen dieses Rumpeln und Pumpeln, das sehe ich da einfach nicht in der Vergangenheit. Und die Frage ist jetzt bei diesen Use Cases, mein Eindruck ist eher der, das sind ganz normale Use Cases, die werden ganz normal weiterentwickelt. Da gibt's nichts Bahnbrechendes dran. Weil die Use Cases wirklich ganz, ganz simpel sind, ne? Also es ist schön, in einem Klamottenladen eine Größenempfehlung zu haben. Ja. Aber fundamental wäre eine Umstellung von dem Kaufort, von meinem bonprix.de Webshop zu, ich bin beim Sport und mein Ergometer schlägt mir gerade vor, eine neue Sporthose zu kaufen, weil ich, keine Ahnung, was, irgendwas detektiert wurde, dass meine alte ist durchgeschwitzt oder so, ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass du da falsch liest. Und zwar gar nicht bei der Beschreibung dieser sozusagen des Marketing-Hypes, das würde ich teilen, aber bei der Bedeutung von dem, was da gerade passiert, ist alles das, was du aufgezählt hast, alles das, was du genannt hast, im Sinne von normaler Use Case, ist ja immer dann, wenn es durch eine KI-Abteilung, wenn es mit KI gelöst wird, ist das ja ein Stück weiter dieses Transformations- und dieses Beschleunigungsprozesses. Und die Frage ist ja nicht, ob das allumfänglich schon alles löst, sondern was passiert zum Beispiel mit den Entwickelnden, die das nicht verwenden? Was passiert mit den Agenturen, die das nicht in ihr Portfolio packen? Was passiert mit den E-Commercern, die das nicht in ihren Bereich integrieren? Die Breite, in der diese Basistechnologie sich ausbreitet, die du ja vorhin verglichen hast oder ihr verglichen habt, Cloud Computing, bestimmte Prozessverfahren, sowas wie Container und. Diese Basistechnologie kommt in der Breite an. Und wenn sich Firmen damit nicht auseinandersetzen, mit dieser Breite, dann werden sie ein Problem bekommen. Das ist meine These.
Ich würde da mal reinhaken. Also ich stimme da Ralf eigentlich zu, ne? Wenn man sich mit Sachen nicht beschäftigt, dann wird es schwierig. Ne? Ich habe gestern reingeworfen, innovate or die. Ne? Also du musst dich anpassen, sonst bist du halt weg vom Markt. Ne? Das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, zumindest bei der Technik. Wenn ich vor 4, 5 Jahren immer noch nicht Docker verwendet habe, Kubernetes und in der Cloud war, dann hast du heute ein Problem am Markt, ne? Mit Skalierung, mit Kosten und dergleichen. Ne? Jetzt hast du aber gesagt, Malte, glaube ich, dass es vielleicht, es rumpelt. Ich finde es tatsächlich schwierig, Use Cases zu finden, die neu sind, wo man sagt, okay, das ist ja wirklich bahnbrechend. Ne? Ich kann jetzt natürlich bei ChatGPT Sachen nachfragen und so. Das konnte ich quasi aber vorher auch, jetzt viel besser. Ne? Auch Bildergeneratoren oder irgendwelche anderen Tools, die es jetzt mit KI gibt, die gab es ja vorher auch rudimentäre, auch der GitHub Copilot. Ne? Also ich habe in IntelliJ schon Vorschläge bekommen vor 10 Jahren, die sind jetzt einfach anders. Ne? Es ist besser geworden, da wieder Beschleunigung. Ich glaube, wo KI jetzt konkret hilft bei den Use Cases, ist tatsächlich den Menschen zu unterstützen, offener zu werden vom Denkverhalten her. Was ich zum Beispiel mache, und ich mache ja viel Content auch, so Beispiele für Varianten von Inhalten, ne? Wo ich dann Brainstorming-Sachen mit dem KI-Assistenten und sowas mache. Das zum Content, aber mir fehlt so ein bisschen, und Digital Kompakt hat ja auch einen Podcast rausgehauen, da war das schöne Beispiel, und das finde ich sehr treffend. Die Leute pitchen ja teilweise heute noch eine Webseite, also einen E-Commerce-Shop auf einer Webseite. Das ist ja eigentlich verrückt, ne? Wenn man sich den aktuellen Markt anguckt und Mobile First und sowas. Das haben wir, glaube ich, 2015 hieß es schon, oh Gott, alle Shops werden responsive, also mobile, ne? Hm. Aber dennoch hat sich das nicht durchgesetzt, zumindest in Teilbereichen unseres Kundensegmentes, dass Leute mit einer Webseite ankommen, ne? Und für mich ist die Frage, wenn wir irgendwo hinwollen, dann ist es wahrscheinlich AI first, ne? Also wie kann mir AI dabei helfen, Dinge zu tun? Und da bin ich ehrlich gesagt tatsächlich noch ein bisschen blank, außer diese Geschichten mit Brainstorming, mit Kreativtechniken, weil KI hilft mir, wie gesagt, Content-Generierung, Zusammenfassung und so weiter und Geschwindigkeit, ne? Aber diese großen Use Cases, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, und vielleicht die Beispiele vom Grand Prix, die basieren auf KI, ist die Frage, wie stark da KI involviert ist, ne?
Naja, in dem Fall sind es Modelle, die Empfehlungen ausspielen. Und das ist die KI, die sie dort reinbringen. Und ich sage jetzt mal, Machine Learning in die Software einziehen zu lassen, das ist normal. Ne? Also genau. Das muss man an den Stellen, wo es gemacht werden muss, muss man das halt einfach machen. Wir diskutieren ja darüber, zum einen gibt es diese bahnbrechenden Use Cases, die ähnlich wie Cloud Computing, ähnlich wie Containerisierung eine Ver-X-Fachung von Produktivität verheißen. Und Ralf, du hast ja gesagt, diese Beschleunigung auf der einen Seite, damit müssen wir umgehen. Und mein Argument ist, auf der anderen Seite dieser Beschleunigung stehen ganz konkrete Use Cases und im Handel sind diese Use Cases momentan noch nicht zu sehen. Und wenn wir jetzt mal 1, 2 Jahre in die Zukunft gucken, können wir ja sagen, smarte Agenten werden dann aufpoppen. Wir hatten das Thema Chatbots schon mal. Tarek von About You hat jetzt ganz viel über die nächsten 1, 2 Jahre bei About You geredet und er bringt immer sein Italien- und Wetter-Beispiel, ne, dass man gerne eine Empfehlung bekommt, aber die Empfehlung ist so individualisiert, personalisiert, da ist wieder das Wort, ne, so, dass es eben auf die konkrete Planung am 31. Juli bin ich in Palermo und habe eine Hochzeit und der Dresscode ist weiß und ich muss da jetzt hin, ne? Und das ist auch nicht wirklich bahnbrechend aus meiner Sicht, ne? Also das kann man schön verkaufen so, aber es ist keine Revolution im Handel. Die echte Revolution im Handel, die findet nicht in den Shops statt aus meiner Sicht, das war ja auch in dem Digital Kompakt Podcast so angerissen. Die findet wahrscheinlich außerhalb dieser Plattform statt. Und das ist nicht für heute wahrscheinlich ein Thema. Für heute war ja jetzt eigentlich eher oder wäre das Thema aus meiner Sicht die Normalisierung von KI Use Cases im E-Commerce auf der einen Seite, ne, die Beispiele vom Bon Prix. Unternehmen, die sich damit nicht auseinandersetzen, die sind entweder in einer Plattform, die das für sie übernimmt, oder sie sind wahrscheinlich weg vom Markt, weil meinetwegen Klamotten ohne Größenempfehlung wird wahrscheinlich schwer hinzubekommen, ne? Also ein Angebot zu machen. Das geht dann vielleicht noch in der Nische und so, aber es geht nicht at scale. Und der andere Teil, den du, Ralf, ja gesagt hattest, ist ja, wenn wir jetzt das sehen, dass da neue Spieler am Markt auftauchen, ne? Also gerade Unternehmen, die vielleicht dieses AI first, diesen Gedanken, den Markus eben reingebracht hatte, hatten, reinbringen, wie würden die denn daran gehen, ne? Also da werden wir heute wahrscheinlich gar keine Antwort finden. Wir können nur sagen, dass wir als Agentur uns wahrscheinlich darauf anpassen müssen, mit diesen Beschleunigungen in und auch vielleicht mit den neuen Möglichkeiten des Handels außerhalb dieses Webbrowser-Beispiels, ne? Also dieses 50% der Pitches werden im Webbrowser-Format irgendwie gepitcht, dass wir da eben auch sind, ne?
Also ich bin auch gar nicht so dran interessiert, jetzt hier das neue Geschäftsmodell oder so zu sehen, weil ich sehe es nicht, ne? Also da bin ich dann schon wieder bei dir, ne? Aber das KI generierte Geschäftsmodell, was ich eher als Vergleich sehe, und da sind für mich das Innovationstreiber beziehungsweise Skalierungstreiber gesagt bei Cloud Computing, da glaube ich, da können wir mal, das werden wir heute nicht besprechen können, und da werden wir auch wahrscheinlich gucken, was in den nächsten 1-2 Jahren drin passiert. Da werden wir genau sehen, aus meiner Sicht jedenfalls, dass das eine Voraussetzung für neue Geschäftsmodelle ist, was da gerade passiert. Und diese Geschäftsmodelle werden ganz anders sein als die, die wir uns jetzt ausdenken. Klammer auf können. Aber was man sagen muss, und in der Breite passiert es eben doch schon, die kleinen Helferlein, die Verwendung von KI, die geht in die Systeme rein, und es geht ja nicht darum, dass ich das, keine Ahnung, die Produktempfehlung entweder manuell mache oder mit einem Algorithmus, sondern ich mache sie entweder mit einem Algorithmus oder ich mache sie gar nicht. Na, so ist das. Das sind alles ganz normale Fakten, mit denen muss man sich irgendwie auseinandersetzen. Und für die Agenturarbeit bedeutet das, wenn ein Kunde uns sagt, ja, ich habe da ja 2 Kollegen, die machen das schon, dann muss es entweder eine Nische sein, die verkaufen dann halt nur Whisky oder sowas. Und da gibt's irgendwie Scotch und Irish Whisky. Jetzt gibt's wahrscheinlich noch 275 andere Varietäten, deswegen klappt das schon nicht mehr. Aber das machen die zwei, machen das gut. Da brauchen wir keinen Algorithmus für. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jenseits der Nische gibt es diese in der Breite die Verwendung von solchen Technologien. Und wir werden hoffentlich mal einen Podcast machen, wo wir sagen, jeder von uns darf mal 3 oder 4 Basisinnovationen mitbringen und deren Wirkung vielleicht im historischen Rückblick sich angucken. Dann werden wir vielleicht da ein bisschen klarer werden. Aber Bonprix war das Beispiel. AI first, weiß ich gar nicht, aber AI überhaupt ist schon mal gut auf Kundenseite. Also wenn ich der Meinung bin, dass ich nur mein Kerngeschäft elektrifiziere, dann ist das von mir aus auch völlig okay, aber man muss es dann mit Technologien State of the Art machen. Und das geht halt heute aus meiner Sicht nur, indem man mächtige Algorithmen verwendet, in denen man die Tatsache, dass die Rechenkapazitäten nicht mehr das Problem sind, dass man die auch managen kann, so dass man die in sein Geschäft mit einbezieht. Also machen. Immer wieder der Hinweis als Kunde, jedenfalls nicht machen, sondern überlegen, wo man da Kenntnisse gewinnt. Und das ist eine Botschaft, dass das auch nicht mal eben so passiert. Die zum Beispiel Bonprix, dass er über Jahre sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann transportiert. Zukaufen? Ja. Kann man. Zukaufen heißt aber immer, ich weiß nicht genau, was da passiert. Zukaufen heißt Daten hergeben. Zukaufen heißt, ich sage jetzt mal, sozusagen sich irgendwo einmieten, und dann machst du das, was dir dein Vermieter irgendwie aufdäubelt. Und das ist dann meinetwegen Amazon, oder das ist irgendeine Loyalty-Plattform, die dann sagt, das ist mein Verständnis davon, und dann hast du halt die Prozesse. Deswegen, ich würde sagen, AI first wäre gut, aber AI überhaupt als Organisation, als Kunde schon mal ganz wichtig.
Kennt ihr eigentlich den Software 2.0 Artikel von dem Andre Kapathy, der auch bei OpenAI war? Dieser Artikel von ihm, der sagt im Prinzip nach diesem Software 1.0 Ding, also diesem manuellen Schreiben von Algorithmen, kommen halt Computersysteme, die Modelle in ihrem Kern haben, die trainiert werden, um Aufgaben effizient und skalierend zu erfüllen. Das heißt, immer dann, wenn ich Sachen effizienter machen will, immer dann, wenn ich Sachen skalieren muss, dann sind Softwaresysteme, die von Menschen gebaut werden, die auf Regeln, ne, dein Beispiel mit der Banane vorhin, basieren nicht mehr gut genug. Und das als Gedanke einzieht, ne, dass man sagt, man denkt das mit, das sieht man dann bei Unternehmen, die in ihren kleinen KI-Bubbles so ganz kleine Use Cases machen, die dann irgendwo in den Shop reingefügt werden. Und diese Abteilung, die hat dann irgendwie 10 Mitarbeiter oder 20 oder so. Und aber der Rest des Unternehmens ist viel, viel größer noch. Ne? Ich stelle mir vor, in der Zukunft werden große oder größere Teile des Unternehmens, Content-Generierung, Produktpflege, Einkauf, und sicherlich auch Teile des Vertriebs natürlich, was wir schon über den Shop automatisieren, eben durch solche Systeme abgehandelt. Und das ist die Revolution, die es da gibt. Die ist klein, in kleinen Schritten, technologisch enabled, genau das, was du gesagt hast, ne? Man muss gucken, dass man die richtigen Technologien findet, die das unterstützen. Und eine dieser Technologien sind sicherlich diese Sprachmodelle, die vielleicht nicht in den Use Cases dann eben auftauchen, sondern vielleicht auch nur als Supporting-Funktion. Was uns dann vielleicht so ein bisschen zum Schluss bringt. Wir haben ja am Ende immer so die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Wie gehen wir denn jetzt mit dieser ganzen Entwicklung um, also mit diesem unterstützenden, vielleicht mal revolutionär, vielleicht manchmal nur auf dem langen Horizont die richtigen Entscheidungen treffen. Wie würden wir denn jetzt damit als Agentur oder als Person oder vielleicht, ja, vielleicht so irgendwie
mal
umgehen?
Wir können ja mal von der Kette nach hinten wandern, ne? Also wenn ein Kunde von uns sich jetzt instellt und sagt, das ist ja alles super. Ich warte einfach mal noch ein halbes Jahr, dann brauche ich gar keine Agentur mehr, gar keinen Softwareentwickler mehr. Dann habe ich hier so eine tolle No-Code- oder Low-Code-Plattform und dann können meine fachlichen Leute mal eben schnell ein bisschen was aufschreiben und am Ende purzelt dann der Shop da raus. Ich verkürze das jetzt bewusst. Ich würde sagen, der macht einen Fehler. Ich glaube, das wird nicht passieren. Jedenfalls nicht in der absehbaren Zeit. Oder wenn es passiert, dann ist das, was da rauskommt, nicht das, was ich brauche. Also Thema Komplexität, Umgang mit Komplexität umgehen, ist immer noch die zentrale Aufgabe. Den eigenen Fall durchdringen, zu gucken, welche Tools verwende ich, welche Technologien verwende ich. Und deswegen finde ich, da wir am Ende einen schönen Spruch brauchen, also Kunden sollten AI first oder AI also mindestens machen. Ja? Wir als Agentur, die wir für unseren Kunden Software entwickeln, müssen mit der Beschleunigung von, also mit der Supportfunktion von diesen Tools umgehen, die uns erlaubt, uns zu beschleunigen. Wenn wir uns nicht beschleunigen, beschleunigen sich unsere Konkurrenten und greifen uns die Kunden ab. Also bei uns auch AI first, nicht im Sinne von wir kaufen keine Diplom-Informatiker mehr, sondern das macht jetzt alles Ralf und Malte selber, sondern im Sinne von Ausstattung mit den entsprechenden Tools, mit den entsprechenden Techniken, auch mit den entsprechenden Schwerpunktsetzungen in den Teams.
Aber wie
AI
ist das?
AI first.
Verstehe. Aber wie ist das denn jetzt für dich zum Beispiel, Markus? Du hast ja vorhin gesagt, es hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun, ne? Und viel mit Lernen. Wie ist das denn auf der Individuum-Ebene? Was würdest du eigentlich jetzt machen, um, ich sag mal, den Anschluss nicht zu verlieren? Und würdest du etwas anders machen als vielleicht vor 5 Jahren oder 10?
Genau. Okay, also wenn du mich jetzt persönlich ansprichst, würde ich sagen, nee, ich würde nichts anders machen als vor 5 oder 10 Jahren, weil ich glaube, ich das immer schon getan habe. Also ich spreche mal, Ralf hat die Unternehmen und die Agenturen angesprochen, die Kunden auch. Ich spreche mal die entwickelnden Personen an. Informiert euch, schaut euch alles an, was geht, ne? Also gerade Beispiel, das tun wir, glaube ich, alle drei hier. Wir schauen uns tatsächlich die Keynotes an, der großen KI-Anbieter. Microsoft, ChatGPT, Google und so weiter, einfach um die Use Case zu sehen, auch zu verstehen, worauf die hinarbeiten und dergleichen. Also da einfach up to date halten, kennt ihr wahrscheinlich Heise, Golem, einfach News dazu angucken und ausprobieren. Ne? Wichtig ist ausprobieren. Im Alltag nicht stehen bleiben und zu sagen, ich habe die Tests immer schon so geschrieben und klar, ich kann die jetzt per IntelliJ generieren lassen, ne? Aber warum denn? Ne? Ich kann auch Kommentare schreiben und daraus werden dann die Tests geschrieben. Ne? Also immer den Drang zu haben, die nächste Ebene für sich selbst zu finden, ne? Also Geschwindigkeitsebene und einfach da besser zu werden. Ne? Das wäre der erste Punkt. Das zweite ist eigentlich, dass man interessiert sein sollte an neuen Dingen und um da auch drauf einzuzahlen. Viele Leute sagen ja, ich habe Angst, dass KI mir meinen Job wegnimmt in irgendeiner Form. Ne? Ich persönlich habe da überhaupt keine Angst. Das, was Ralf jetzt auch beschrieben hat, ne, dass Leute kommen und sagen, ich sag einfach hier per Spracheingabe, ich brauche einen Shop mit einem Warenkorb, da sind Lieferartikel drin und so weiter. Ne? Also selbst wenn das geben würde, den Shop möchte ich sehen, der so läuft, das wird nicht funktionieren. Und die große Challenge für einen selber als Entwickler oder jemand, der aus der Entwicklung kommt, ist zu sehen, wie ich noch besser werde, dass dieses Tool mir hilft, noch mehr Kompetenz aufzubauen, mehr schneller zu sein. Denn ich glaube, richtig gute Entwickler, die werden das hinkriegen, diese Tools so zu nutzen, dass sie noch besser werden. Ne? Wenn man jetzt in einem Case ist, wo ich einfach Sachen runterrattern muss, dann, und ne, wenig, sag mal, Expertenwissen habe, dann ist das, glaube ich, wirklich ein Problem. Aber dann sollte man sich auch ohne ChatGPT anstrengen, auf ein Level zu kommen, wo man sagt, man hat ein Senior-Level, man ist Experte in einem Bereich und das schützt, glaube ich, davor. Also ich mache mir in Sachen KI keine Angst, ich freue mich drauf. Also ich war ja auch in einem KI-Workshop bei Neuland, ne? Da haben wir auch über solche Sachen gesprochen. Und man kann jetzt Outfittery, also wer es nicht kennt, da kann ich mich beraten lassen. Ich schicke da Bilder von mir ein und der schickt mir Modevorschläge. Das kann ich in KI in einem halben Tag zusammenklatschen. Ne? Und das ist doch mega, also für Outfittery nicht, ne? Aber für alle anderen. Und ich glaube, dieses, um nochmal auf die Geschwindigkeit zu zahlen für unsere Kunden, ich glaube, man kann viel schneller Geschäftsideen iterieren und verproben, ne? Weil durch solche Tools wie gerade diese Bilderkennung so viele Sachen möglich sind. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Zeit und ich bleibe auf dem Laufenden. Aber Malte, was machst du denn? Du bist ja weder Entwickler, du bist ja mehr in dieser PO-Rolle drin. Was würdest du denn sagen? Wo kannst du dich jetzt verbessern oder gibt's eine Gefahr für dich?
Also für mich gibt's bestimmt Gefahren. Ob die jetzt in der Arbeit liegen oder nicht, weiß ich nicht, lasse ich mal offen. Nee, aber also ich bin eigentlich immer daran interessiert, dass wir uns nicht mit dem Ausführen von einem Job zufrieden geben. Das heißt, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt so, wir werden ja viel mit Anforderungen konfrontiert. Ne? Anforderungen heißt sowas wie, mach das mal. Und dann gibt's ja Leute, die sagen dann, okay, mach ich halt. Und dann gibt's halt Leute, die sagen so, ja, aber was willst du denn eigentlich damit erreichen? Und ich würde mich jetzt zu eher der zweiten Gruppe da zählen. Das heißt, also ich habe ein Problem einfach mit den Job ausführen Aufgaben. Und ich finde es gut, wenn man sich Gedanken macht darüber, was der Sinn von Dingen ist. Und dabei das Ganze eben auch mit Spaß betreiben. Und für mich sind diese ganzen Tools einfach eine Möglichkeit, das Spektrum der Gedanken, die ich haben kann zu Lösungen, aber auch vor allem zu Problemen, immens zu erweitern. Also ich fühle mich mittlerweile relativ okay damit, Sachen zu tackeln oder anzugehen, von denen ich vorher überhaupt keine Ahnung gehabt habe. Ne? Also das mag sein, dass ich plötzlich Jobs übernehme, die vielleicht ein Entwickler gemacht, ne? Wie sowas wie Datenauswertung oder sowas. Das habe ich in meinem letzten Projekt halt exzessiv gemacht. Da war das dann so, dass du musst dann als PO eben auch sehr stark in die Daten reingehen. Du hast aber auch die Möglichkeit, mit den Tools dir alle möglichen Datenanalysen relativ zügig generieren zu lassen. Angefangen habe ich damit, das selber zu machen. Und die Beschleunigung habe ich auch selber gesehen. Ne? Also dieser Entwicklerpart, den dann der PO macht, das habe ich schon selber so gesehen, dass das geht und dass das auch hilfreich ist. Und es verkürzt die Zyklen ungemein. So, das ist der eine Part. Und der andere Part ist, dass im Erarbeiten des Problems, da kommt dann ein Kunde zu dir und sagt so, ich will das so und so haben. Und dann sagst du, okay, kenne ich mich nicht mit aus, aber ich bin sehr, sehr schnell da drin. Manchmal sogar in einem Meeting geht das parallel, dass ich mir zu Sachen, die geäußert werden, Dinge anlese und aussagefähig bin, weil meine Bewertungsfunktion, die ich da drauf habe, eine ist, die mehr Kontext hat, als der Kunde hat. Nicht, weil ich jetzt die Antwort eingegeben habe, sondern weil ich sowohl die technische Perspektive habe, die der Kunde nicht hat, die fachliche Expertise mir entweder schon selber durch Erfahrung oder durch Teams und Kollegen oder andere Leute eben mit reinhole. Und drittens dann eben auch das, was ich nicht habe, auch darüber auffülle, dass ich mich da extern verlängere. Und das macht aus meiner Sicht sehr, sehr viel Spaß. Aber es erhöht dieses Level der Dinge, die ich brauche oder die ich gleichzeitig im Kopf drehen muss, enorm. Ne? Und diesen Anstieg, da weiß ich nicht, ob wir irgendwann an so einem Level sind, wo es einfach zu viel wird. Wir merken, dass ja Mental Load für Teams ein großes Thema ist. Also nehmen wir mal das Thema Ops in die Teams, als das eingezogen ist, kommt ja erstmal so, oh, da brauchen wir Experten für. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das finde ich eigentlich eher spannend. Und wie kann man das hinkriegen, so dass das mit Spaß funktioniert? Und deswegen bin ich genauso optimistisch eigentlich wie du, Markus, und glaube, dass das auch an uns liegt, das so zu gestalten.
Dann würde ich gerne versuchen, das in wenigen Worten zusammenzubringen, weil ich glaube, dass das dann bezogen auf unsere Überschrift, wie gehen Agenturen mit KI um und passt das so? Dann ist da ja noch was offen. Ihr habt jetzt beide eine individuelle Perspektive reingebracht, die ist auch gut und richtig so. Und ich würde einmal gerne anknüpfen an das Thema DevOps. Weil als wir damit angefangen haben, das in die Teams zu bringen, war das genau das, was du gerade beschrieben hast. Erstmal bei den einen war es, oh toll, endlich kann ich mich damit beschäftigen. Bei den anderen war es, oh Gott, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Und das, was dabei rausgekommen ist in dieser notwendigen Phase, war zum einen, dass man Menschen gefunden hat, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und dass diese Menschen dann Produkte, Lösungen, Strategien entwickelt haben, die es auch denen, die das nicht so gerne machen wollen, ermöglicht hatten, das Problem zu lösen. Und das finde ich eine schöne Blaupause. Gar nicht, weil man dann sagt, oh, jetzt löst sich alles von alleine, sondern im Sinne der Schwerpunktsetzung im Unternehmen. Der Schwerpunktsetzung im Unternehmen Agentur. Das ist dann nämlich AI, zum Beispiel in der Entwicklungsarbeit, in der PO-Arbeit, ganz prominent nach vorne zu bringen und den Leuten, die Lust haben, das zu machen, euch beide nehme ich jetzt einmal, den Raum dafür einzuräumen und den Leuten, die sich damit schwer tun, die Angst zu nehmen. Es in unsere Arbeit zu integrieren, es ernst zu nehmen, weder sich hinzusetzen und zu sagen, das läuft an uns vorbei, noch sich hinzusetzen, das löst alle die Probleme, die ich als Unternehmen da schon vor 20 Jahren mal lösen wollte und die aber leider nicht gelöst worden sind, das macht das jetzt für mich. Das ist die Aufgabe. Und dann dreht sich unsere Überschrift. Wenn ich das mache, dann passt das. Wenn ich das nicht mache, dann passt das nicht.
Was für ein schönes Schlusswort.
Sehr gerne.